Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
Schönen guten Abend.
Nächsten Sonntag um diese Zeit, da beginnt unsere große Aktion Berlin liest ein Buch. Und das Buch, um das es dieses Mal geht, das ist Thorsten Nagelschmidts Arbeit. Das ist ein Roman über eine einzige Nacht in Kreuzköln mit vielen Figuren, die im Grunde eins vereint. Sie sind Creatures of the Night. Sie leben, arbeiten, sie leiden, kämpfen. Sie sind glücklich in der Nacht. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dabei sein wollen bei der Eröffnung nächsten Sonntag im Haus des Rundfunks. Es gibt noch Karten.
Sie können sich aber auch selbst als Nachtmensch in unser Programm einbringen. In der Nacht vom Sonntag zum Montag machen wir hier bei Radio 1 eine Nachtschicht, möchten darin mit Menschen sprechen, die in der Nacht arbeiten, uns ihre Geschichten erzählen lassen und möchten schöne Nachtmusik hören. Wenn Sie einen Song haben, der Sie durch wirklich jede Nacht bringt oder einen Song, mit dem Sie einen besonderen nächtlichen Moment verbinden, schreiben Sie uns an berlinliest@rbb-online.de.
Das also nächsten Sonntag. Heute haben wir aber auch schon wieder ein wirklich tolles Paket für Sie geschnürt. Unter anderem stellen wir Ihnen gleich einen Roman vor, der für mich wirklich das Zeug dazu hat, zu dem Sommerbuch 2024 zu werden. Caroline Wahls Windstärke 17.
Seit September 2023 gibt es im Prenzlauer Berg in der Nähe des Mauerparks eine kleine, fast versteckt gelegene Buchhandlung für russischsprachige Literatur. Babel heißt die und entpuppt sich als Treffpunkt für Menschen, die russische Literatur lieben und die Politik Putins verabscheuen. Gesa, du warst letzte Woche in der Buchhandlung Babel. Erzähl erstmal, wie hast du die denn gefunden?
Ja, ehrlich gesagt, ich habe den Tipp von einer Bekannten bekommen. Babel liegt sehr versteckt in der Bernauer Straße auf der Rückseite eines Neubaus. Zwar im Erdgeschoss und auch mit großen, bodentiefen Fenstern, aber ganz ohne großes Schild. Und obwohl ich öfter in der Gegend bin, hätte ich den Laden nie von alleine gefunden. Umso neugieriger war ich, als mir dann also diese Bekannte vom Babel vorgeschwärmt hat, als dem Treffpunkt für die russische Community, die wegen Putins Politik das Land verlassen hat. Viele schon lange vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Diese Buchhandlung selbst ist wirklich nur ein einziger großer Raum. Allerdings ist der ungefähr 40 Quadratmeter groß und sagenhaft geschickt bis unter die sehr hohe Decke mit Bücherregalen gefüllt. Es gibt eine Sitzecke, draußen noch eine kleine Terrasse zum Lesen, zum Quatschen. Es ist sehr hell, sehr freundlich. Gleichzeitig auch sehr gemütlich ist es im Babel.
Und wer steckt hinter dieser Gemütlichkeit, hinter diesem Konzept?
Die Idee hatten Natascha Smirnova und ihr Mann Maxim. Die beiden haben schon 2015 mit ihren drei Kindern Russland aus politischen Gründen verlassen. Natascha ist Bücherfrau durch und durch. Sie hat in verschiedenen Verlagen in Russland gearbeitet. In St. Petersburg war sie Literaturagentin. Vielleicht überhaupt die erste ihrer Art in Russland, sagt sie, weil das Prinzip damals ganz, ganz neu war. Auch ein Buchladen wie Babel, sagt sie, ist vielleicht der einzige seiner Art in ganz Europa. Denn hier gibt es zeitgenössische russischsprachige Literatur, die es in Russland selbst nicht zu kaufen gibt. Bücher aus kleinen, unabhängigen Verlagen, die auch häufig im Ausland gedruckt werden. Sachbücher, Belletristik, auch Poesie. Ihr Publikum und ihre Ausrichtung beschreibt Natascha Smirnova so.
Also wir haben russischsprachige Leute aus Russland, aber auch haben wir natürlich ukrainische Leute hier, die Russisch lesen können oder wollen. Ja, die kaufen auch unsere Bücher und besuchen unsere Veranstaltungen. Also wir äußern das immer. Wir sind offen anti-Krieg und anti-Putin und wir haben auch die Bücher, die so diese Richtung geschrieben wurden. Und ja, ich glaube, dass die Leute können das immer sagen, dass wir sind der Buchladen, der hat nichts mit sozusagen zeitgenössischer Russland zu tun.
Nataschas Mutter ist übrigens in Russland geblieben und kommt sie regelmäßig besuchen. Auf meine Frage, ob sie, Natascha, nicht manchmal Angst habe, ihre Mutter könnte vielleicht zu Hause in Russland Schwierigkeiten wegen der Tochter und ihrer Berliner Buchhandlung bekommen, da sagt Natascha.
Das ist eine interessante Frage. Also das Problem ist, dass alle haben Angst und das ist wahrscheinlich der Grund, dass wir wir haben, was wir haben. Ne? Wenn man diese Angst hat, dann man kann nichts machen.
Ja, und dieser angstfreie Spirit, der ist es, der Babel trägt und der dafür sorgt, dass sich hier eine echte Fanbase an Stammkunden gebildet hat. Eine dieser Stammkunden habe ich im Babel getroffen. Das ist Polina Aronsson, Soziologin an der FU, die auch vor Jahren mit ihrer Familie aus St. Petersburg nach Berlin gekommen ist.
In Deutschland kann man im Prinzip in jeden Buchladen gehen. Ja, und es ist immer noch schön. Buchläden sind schön. Aber dieses Gefühl der Zugehörigkeit, den man kriegt, nur dadurch, dass man ein Buch in der Hand hat, das man sonst nirgendwo haben kann, dieses Gefühl entsteht dann nicht. Und Babel bietet den Menschen so eine Plattform, wo sie auch über ihre eigene Lebenserfahrung sprechen können. Nicht nur über die Bücher, die sie lesen, sondern darüber, was diese Bücher mit sie ausmachen und was in diese Bücher reinkommt und was dann vielleicht noch nicht reinkommt. Also schon wirklich ein sehr wichtiger Ort.
Ja, und ganz wichtig ist auch, dass Babel nicht nur Bücher bietet, sondern dass hier eben auch regelmäßige Lesungen und Buchpräsentationen stattfinden. Bücher als Lebensmittel, das erzählt der Babel-Buchhändler Maxim, sind für viele Migranten ein enorm wichtiges Stück Heimat, gerade für Menschen, die mit leichtem Gepäck kommen mussten.
Ich glaube, wir machen eine sehr, sehr wichtige Sache für unsere Community und auch für, ich weiß nicht, auf Deutsch, Newcomers, ja, weil sie, ihr habt gesehen so viel Mal, so, Mensch, komm und sag, oh, diese Bücher hat verloren in mein Heimstadt.
Ja, weil die Leute sind ohne Bibliothek hier gezogen und das fühlt ein bisschen als Home.
Ja, ja. Und die Buchregale, ich glaube, das ist die etwa, was in unsere Kopf imprägniert, als das ist mein Haus. Mhm. Ja, das warum wir nur, wir machen, jeden Tag. Ich mache Buchhaltung hier, dann komme ich für die Kinderbetreuung, dann wir bestellen neue Bestellungen und tragen diese schweren Kasten mit Bücher hier und dann, ich kann sagen, das ist mein Traum.
Und dieser Traum heißt Babel. Die russischsprachige Buchhandlung findet sich in der Bernauer Straße 49. Da gibt es tatsächlich nur russischsprachige Literatur, nicht in Übersetzung. Nichtsdestotrotz schauen Sie da mal vorbei an diesem besonderen Ort. Der ist geöffnet dienstags bis donnerstags von 11 bis 19 Uhr und Freitag und Samstag von 11 bis 18 Uhr. Das aktuelle Programm an Lesungen finden Sie bestens unter Babel Bookshop auf Instagram und Facebook.
Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Und nach einem solchen Buch fragen wir immer gerne die Autorinnen und Autoren, mit denen wir hier in der Sendung sprechen. Aber es ergeben sich auch am Rande von Interviews immer wieder Gesprächssituationen, wo wir Menschen treffen, von denen wir wissen, die haben ganz besondere Geschichten über Bücher zu erzählen. Und eine solche ist auf der Leipziger Buchmesse zustande gekommen.
Genau, und zwar am Stand vom Splitter Verlag. Der kommt aus Bielefeld und ist spezialisiert auf franco-belgische und US-amerikanische Genre-Comics, also vor allem Fantasy und Science-Fiction. Außerdem ist Splitter Heimat der Schlümpfe. Ja, sagt mal, wo kommt ihr denn her? Und dort genau arbeitet der Literaturwissenschaftler Max Schlegel als, wie er sagt, Mädchen für alles. Wir haben ihn auf der Messe nach seinem Wirkungstreffer gefragt und hier ist er.
Ich kann das Buch empfehlen oder von dem Buch erzählen, das mich dazu gebracht hat, mich für Comics zu interessieren. Das war Fun Home von Alison Bechdel. Das haben wir damals im Studium gelesen, diese Geschichte, wo sie ihre Jugend als queere junge Frau mit einem nicht aus dem, wie sagt man das auf Deutsch, nicht aus dem Closet seienden, einen unoffenbarten homosexuellen Vater erzählt und mit ganz vielen literarischen Einflüssen. Als junger Mann hat mich das damals total umgehauen, wie intelligent und dicht dieser Comic, diese Graphic Novel war. Und dann dachte ich, ja, das Medium, das gibt was her. Das ist stark, da kann man tolle Geschichten erzählen. Und jetzt, ja, 15 Jahre später arbeite ich bei einem Comicverlag. So, ne? So kann das gehen.
Sehr schön, sag nochmal deinen Nachnamen.
Schlegel.
Hatten wir auch noch nicht. Ein Buch, das zur Berufswahl geführt hat. Im Falle von Max Schlegel, dem Verlagsmitarbeiter beim Splitter Verlag, war das Fun Home der amerikanischen Comiczeichnerin Alison Bechdel. Fun Home, eine Familie von Gezeichneten. Das gibt's momentan nur antiquarisch als Taschenbuchausgabe, die 2014 im Carlsen Verlag erschienen ist. Die folgende Autorin ist derzeit so gefragt, dass wir das Interview mit ihr in dieser Woche aufzeichnen mussten.
Radio 1. Favorit Buch.
Ihr Debütroman 22 Bahnen war eine der Entdeckungen des vergangenen Jahres. Wochenlang stand die Geschichte um die beiden Schwestern Tilda und Ida, die bei ihrer alkoholkranken Mutter aufwachsen, auf den Bestsellerlisten und es gab jede Menge Preise. In ihrem neuen Buch erzählt Caroline Wahl, wie es weitergeht. Vor allem für Ida 10 Jahre später, nachdem sie es ist, die die Mutter leblos in der Wohnung findet. Mit einem räudigen Hartschalenkoffer, ihrem MacBook, ein paar Lieblingsklamotten und einem dicken Klumpen aus Wut, Trauer und Schuldgefühlen geht sie zum Bahnhof und haut ab. Einfach weg. Ausgerechnet in einem Dorf auf der Insel Rügen kommt Ida an. In vielerlei Hinsicht. Windstärke 17 heißt der neue Roman von Caroline Wahl. Und mit ihr sprechen wir jetzt bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Schönen guten Abend, Caroline Wahl.
Hallo.
Wann war Ihnen eigentlich klar, dass Sie Ihre Geschichte weitererzählen wollen? Wie kam das?
Also am Ende vom Lektorat von 22 Bahnen habe ich gemerkt, dass mich das extrem beschäftigt, dass Ida da allein mit der Mutter bleibt und dass ich mir irgendwie oft ausgemalt habe, wie das vor allem so am Anfang zwischen den beiden, mit den beiden ist und wie sich das auch entwickeln könnte. Und da hat sich irgendwie so dieser Wunsch oder diese Idee so das erste Mal herauskristallisiert. Und dann habe ich das angesprochen bei Agentinnen und Lektoren und die meinten, ja, mach doch mal. Und dann habe ich mal gemacht und dann fanden die es gut.
Ja, das freut uns sehr. Unter anderem finde ich so eindrucksvoll, wie Sie beschreiben, wie die Ida sich da zu Beginn dieser Geschichte fühlt. Dieser Riesenklumpen im Bauch. Was genau drückt sie so runter nach dem Tod der Mutter? Im Grunde war der ja absehbar. Trotzdem, wie lässt sich diese Gemengelage schildern? Woher kommt vielleicht auch dieses Schuldgefühl?
Ja, ich glaube, das Schuldgefühl ist so am stärksten verantwortlich für die Wut, aber auch, na, ich glaube, die Wut, die kann man nicht genau beschreiben, worauf die sich richtet, aber diese Schuldgefühle kommen halt daher, dass sie denkt, dass sie hätte mehr eingreifen sollen bei der Mutter. Die Wut richtet sich aber auch auf Tilda, die gegangen ist, auf dieses Literaturstudium unterschreiben, was nicht funktioniert, auf diesen Platz in der Welt, der nicht da ist, also auf alles irgendwie.
Apropos Platz auf der Welt, Wasser spielt ja auch in diesem Roman eine riesengroße Rolle, nur dass wir eben diesmal nicht im Freibad sind, sondern am Meer. Und statt geordneter Bahnen im Schwimmbad wird hier eben in der rauen See und wirklich bei Sturm geschwommen. Warum fühlt sich Ida gerade in der Nähe des Meeres so wohl? Was ist das Meer für sie?
Weil das Meer so ein bisschen ist wie sie und weil das auch irgendwie so ihr Seelenleben so ein bisschen widerspiegelt. Also das Meer ist für sie das, was sie innerlich, glaube ich, spürt, aber auch, was sie benutzt, um ihr Innenleben irgendwie zu betäuben. Sie krault auf die Wellen raus, bis sie nicht mehr kann und hofft, dass ihre Wut und ihre Trauer und die Schuldgefühle ins Meer reinlaufen. Und dieser Blick aufs Meer, also sie rennt ja eigentlich fast besessen jeden Tag zum Meer und schaut drauf, der ist halt immer auch so ein Blick so in ihr Inneres. Und da geht immer ganz viel los in ihrem Kopf, wenn sie aufs Wasser schaut. Und sie braucht es, aber gleichzeitig macht sie es auch irgendwie so ein bisschen kaputt. Also es ist so eine ganz ambivalente Beziehung zum Meer, würde ich sagen.
Ja, und es ist eben auch so irre, sie liebt dieses Meer und sie liebt die Wellen. Sie liebt es, sich in diese Fluten zu stürzen, sich an denen abzuarbeiten. Aber wirklich so weit, dass es irgendwann ja lebensgefährlich wird. Und eindrucksvollerweise bei einem dieser Kämpfe im Meer fällt ihr ein Surfer auf, der ganz ähnlich krass an seine Grenzen zu gehen scheint. Und es ist auch kein Zufall, dass sie sich ausgerechnet in den verknallen wird. Life heißt dieser Kerl. Was verbindet die beiden noch?
Ich glaube vor allem, dass die beide komplett zugemacht haben. Also sie haben beide irgendwie auch ihre Probleme, aber sie sprechen nicht darüber. Sie machen das irgendwie mit sich allein aus und es geht ihnen halt zunehmend schlechter. Und die beiden gehen dann so aufeinander zu und öffnen sich eben und helfen sich gegenseitig. Und ich würde es vor allem als so eine Freundschaft beschreiben, die auch manchmal nicht funktioniert, weil die eben beide doch sehr mit ihren Kämpfen beschäftigt sind und eben auch nicht so gute Freunde sind. Aber die lernen es dann eben, bessere Freunde füreinander zu sein.
Wenn dieser Live nicht auf Rügen ist bei seinem dementen Opa, dann ist der ein sehr erfolgreicher DJ, der wirklich so durch die Weltgeschichte jettet. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Ihnen ja diesen vermeintlich mega coolen Job zu geben?
Das frage ich mich auch. Aber ich fand es irgendwie, das hat gepasst, dass es so einer ist, der es irgendwie in einer gewissen Hinsicht geschafft hat für Außenstehende, der irgendwie so einen künstlerischen Hintergrund hat, dementsprechend auch wie viele KünstlerInnen mit einem Leben so ein bisschen kämpft und jetzt so ein bisschen den Halt verloren hat und jetzt wieder zurück in die Heimat gekehrt ist, weil da eben sein dementer Opa ist, der seine Hilfe braucht und irgendwie nicht mit dem Leben klarkommt.
Ich habe irgendwie lustigerweise sofort an so reale Figuren wie Avicii oder so gedacht. Hatten Sie die auch so ein bisschen im Hinterkopf?
Also ich habe auf jeden Fall recherchiert, wie so das DJ-Leben und so ist. Und da ist mir Avicii zum Beispiel auch reingespielt worden. Ich finde es halt einfach so als DJ, ich stelle mir das einfach krass schwierig vor, ein normales Leben, was heißt normal, aber so ein Leben wie von morgens bis abends zu führen, wenn man dann so ein Job hat, der so im Nachtleben und mit so vielen Verführungen verbunden ist und der eigentlich cool ist, aber auf den zweiten Blick auch extremst viel Selbstdisziplin erfordert. Und das hat für mich irgendwie gepasst, dass so ein DJ einfach nicht mehr kann.
Caroline Wahl, den zweiten Teil unseres Gesprächs hören Sie nach Langort gemeinsam mit Melinda Stoika. Watch what you say.
Radio 1. Favorit Buch.
Windstärke 17 heißt das neue Buch von Caroline Wahl. Eine Art Fortsetzung zu dem Riesenerfolgsroman 22 Bahnen. Die Geschichte setzt mit der traurigen Tatsache ein, dass sich die alkoholkranke Mutter aus Band 1, könnte man sagen, das Leben genommen hat. Und jede Nacht findet jetzt die jüngere Tochter Ida ihre Mutter in ihren Träumen auf, wie sie so krass schreiben. Sie spielt wieder und wieder die Szene nach, wie das war, die Mutter nach ihrer Tablettenüberdosis in der Wohnung zu finden. Und sie, die Tochter, die eigentlich immer gezeichnet hat und die jetzt seit einiger Zeit das Schreiben für sich entdeckt hat, die kann seit dem Tod der Mutter keine Silbe mehr aufs Papier bringen. Braucht man, um schreiben zu können, vielleicht automatisch so einen gewissen Abstand, eine gewisse Ruhe, eine Ruhe, die Ida erst finden muss?
Ich glaube, dass man schon eine gewisse Ruhe braucht. Ich glaube auch, dass Schreiben hilft, diese Ruhe herzustellen. Aber ich glaube, das Chaos und das alles in ihr ist einfach so einnehmend und so laut. Und eben auch dieses Schreiben und dieses Aufhören zu schreiben ist so sehr mit dem Tod der Mutter verbunden, dass sie einfach nicht schafft, wieder dahin zu finden. Wobei sie es dann doch letztendlich schafft. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man so ein bisschen mit sich im Reinen sein muss, um zu schreiben.
Was ja auch auffällt nach 22 Bahnen, jetzt Windstärke 17. Und Ida ist auch eine, die tatsächlich immer wieder ihren Atem zählt, die so eine Art Methode gefunden hat, sich selbst zu beruhigen. Welche Funktion haben diese Zahlen, das Zählen für die jungen Frauen in ihren beiden Romanen?
Also Ida hasst ja Mathe und Zählen. Man sieht, man merkt auch immer, wenn sie mal rechnen muss in der Bar oder im Supermarkt, dass sie sich verrechnet oder Berechnungen immer abbricht. Sie ist eher so eine Verträumte, die dann irgendwie im Zug sitzt und einen Menschen sieht, der irgendwie was macht und sich dann hinter ihm eine ganze Geschichte ausdenkt. Aber dieses 4, 7, 8 braucht sie eben, weil sie mit so Angst- und Panikattacken kämpft und ihre Atmung und ihr Herz einfach nicht mehr im Griff hat und dann immer diese Methode, diese 4-7-8-Atmung anwendet, um wieder klarzukommen, anstatt sich wirklich Hilfe zu holen.
Was noch so stilistisch als roter Faden da ist in 22 Bahnen, da spielen ja Supermarktkassen so eine große Rolle. Idas Schwester hat als Kassiererin gejobbt und anhand der Waren, die sie praktisch über dieses Kassenband zieht, versucht sie immer zu erraten, wer da wohl gleich stehen wird und bezahlen wird. Und sie haben so ein schönes Bild gefunden und das so fortgeschrieben, wie nämlich Ida im Supermarkt zahlt.
Gar nicht.
Genau, Ida geht einfach zu diesen Selbstzahlkassen, ne? Und
berumst da. Das hat mir zum Beispiel Freude gebracht, diese Schwestern auch gegenüberzustellen. Also so wie Tilda ihre strukturierten 22 Bahnen zählt, schwimmt jeden Abend zur gleichen Zeit, ganz also streng mit sich, krault Ida fast noch, wenn es dunkel ist, auf die offene Ostsee, immer ein bisschen zu weit. Und während Tilda am Supermarkt sitzt und kassiert und rennt Ida an die Selbstbedienerkasse und scannt nur jedes zweite Produkt ein. Also da zeigt es irgendwie, wie die eine so alles im Griff hat und die andere so, wo man denkt, oh nein, was macht sie jetzt schon wieder?
Ja. Und was diesen Roman auch auszeichnet und das verbindet die beiden, das sind die knappen und auch wirklich wahnsinnig starken Dialogszenen und dieses Faible für so kleine spielerische Machtproben, würde ich mal sagen, die immer wieder auch kippen können. Hier gibt's auch so ein Spiel zwischen Leif und Ida und es geht immer wieder so hin und her. Wie lässt sich beschreiben, was da passiert?
Das ist, glaube ich, auch wirklich so der Beginn der Öffnung. Also Leif schlägt ein Spiel vor, und zwar jeder muss immer eine Frage beantworten und dann darf der andere wieder eine Frage stellen. Und da fangen sie eben an, sich einander anzunähern mit auch sehr persönlichen Fragen, die zunächst nicht beantwortet werden. Und so ist es immer so ein bisschen spielerisch zwischen den beiden. Also sie spielen auch gerne Spiele und es ist so ein bisschen, die Beziehung ist wirklich so, was heißt Beziehung? Diese Freundschaft ist wirklich ein bisschen wie so eine kindliche Freundschaft. Also sie spielen Spiele, sie machen einen Strandtag, sie essen dann bei der Oma Käsekuchen beziehungsweise bei Marianne und sie finden eben über dieses kindliche, spielerhafte wieder so zurück in ihre Leben und auch in diese kindliche Lebensfreude, würde ich sagen.
Apropos Kinder, es gibt so eine Szene, in der erzählt Ida ihrer kleinen Nichte und dem kleinen Neffen eine ganz wüste, fantasievolle Gute-Nacht-Geschichte und die Kleinen, die lechzen nach der Fortsetzung. Viele ihrer Leserinnen und Leser, denen geht's jetzt auch nach dem zweiten Roman wahrscheinlich genauso und tatsächlich lässt auch das Ende durchaus auf eine Fortsetzung, auf eine Art Teil 3 hoffen. Ist diese Hoffnung berechtigt?
Also jetzt schreibe ich gerade erstmal was anderes, aber ich halte mir die Tür auf jeden Fall offen. Also ich habe da Bock drauf, nochmal in diesen Kosmos reinzutauchen und freue mich auch, dass da so eine Nachfrage jetzt schon da ist. Und ich finde es irgendwie auch schön, die Vorstellung, dass man da so mehrere Romane aus einer Welt hat. Das gefällt mir schon, ja.
Uns auch. Caroline Wahl, tausend Dank.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Caroline Wahls zweiter Roman ist da. Er heißt Windstärke 17, ist im Dumont Verlag erschienen, 256 Seiten, kosten 24 Euro.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Tja, und wer bietet schon so einen Service, eine maßgeschneiderte Buchbehandlung an einem Feiertag, wenn alle Buchhandlungen geschlossen haben, alles feiert, nur einer wacht. Im Buchlokal in der Ossietzky-Straße in Berlin-Pankow sitzt für uns Thomas Graller. Hallo, schönen guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Gesa.
Hallo, was versüßt dir diese frühe Abendstunde, lieber Thomas?
Die Aussicht auf ein schönes Abendessen.
Ah. Spargel?
Das verrate ich nicht. Okay.
Und um einen Termin für eine Buchbehandlung hat gebeten unsere Hörerin Steffi. Schönen guten Abend, Steffi.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Hallo, liebe Steffi. Jetzt habe ich gerade hier einen anderen Knopf gedrückt als sonst. Thomas, hörst du Steffi?
Ich höre sie. Ich habe sie gerade gehört, ja. Hallo, Steffi.
Hallöchen.
Steffi hat uns von einem Phänomen geschrieben, das wir alle kennen. Wir waren im Urlaub, kaum sind wir zurück, da trifft einen der Stress wieder mit voller Wucht und der Urlaubseffekt ist vorbei. Mit anderen Worten, Steffi, Sie suchen ein Buch, um darin Urlaub zu machen?
Ja, genau, Urlaub zu machen und auch so ein bisschen wieder zurück im Alltag anzukommen, weil das fühlt sich gerade so ein bisschen schwer an. Man ist im Kopf noch so in diesem wundervollen Erlebnis, was man da hatte und ein bisschen traurig, dass man wieder nach Hause musste.
Also im Grunde keine wirkliche Eskapistenlektüre, sondern eine, die einem wieder das Ankommen gemütlich macht und irgendwie einen runterkommen lässt.
Ja, genau, so kann man es zusammenfassen. Vor allem wieder dieses Ankommen und auch verstehen, ja, der Alltag, der gehört schon zum Leben dazu.
Sie haben uns geschrieben, Sie haben uns geschrieben, Sie lesen 1 bis 2 Bücher pro Woche. Von wem bekommen Sie denn immer Ihre Lesetipps?
Sagen Sie jetzt das Richtige.
Zum einen natürlich von den Literaturagenten auf Radio 1, aber natürlich auch einfach durch Stöbern. Also ich gehe natürlich auch gerne mal ins Buchladen und dann lasse ich mich da einfach so inspirieren von dem, was ich sehe und lese mir die Klappentexte durch und dann sage ich, oh ja, passt oder nee, passt nicht.
Ja, da wollen wir mal sehen, ob Thomas Graller das richtige Buch für Sie hat. Wir hatten dir ja vorher den Behandlungsbogen, so nennen wir das ja spaßhaft, geschickt. Thomas, was würdest du Steffi empfehlen?
Also erst einmal war ich auch davon ausgegangen, dass es der große Wunsch ist, der frisch konfrontativen Alltagserfahrung zu entfliehen. Dem Hamsterrad zu entrinnen. Und das Stichwort zurück in den Alltag, da bin ich froh, dass ich ein Buch auf der Liste habe, das ziehe ich jetzt mal vor. Mhm. Das ist eine Reise, das ist die Reise durch eine Nacht in Berlin und heißt Arbeit von Thorsten Nagelschmidt. Ist, glaube ich, gerade auch ein wichtiges Buch in dieser Stadt, weil in dieser Stadt wird es gelesen. Das sind verschiedene 10 bis 12 verschiedene Protagonisten, die alle in prekären Verhältnissen arbeiten, als Taxifahrer, als wie sagt man, Deskmanager in einem Hostel oder als Türsteher in einem Club und so weiter und so weiter. Und die begegnen sich auch so, berühren sich leicht im Laufe dieser Nacht. Und wir erleben sozusagen die Perspektive aus einer völlig ungewohnten Sicht, also nicht das Happy Berlin in der Partyszene oder so, sondern wirklich so, wie es offenkundig zu sein scheint. Und da geht es natürlich auch manchmal sehr tragisch und dramatisch zu. Aber in erster Linie finde ich das sehr, sehr menschelnd im allerbesten Sinne. Mhm.
Also ein Buch, das sozusagen die Realität der Arbeit zeigt und nichtsdestotrotz Urlaub in dem Sinne, als dass man mal wo ganz anders
ist. Das ist mal eine ganz andere Perspektive, die einem vielleicht auch Gedanken öffnet.
Steffi, jetzt haben wir ja hier bei Radio 1 auch dieses Buch schon öfter doch mal so ein bisschen wenigstens gestreift, weil das ja auch wirklich Teil dieser Aktion Berlin, die es ein Buch wird. Aber sagen Sie, haben Sie das noch nicht gelesen, zufällig?
Nee, das heißt tatsächlich noch nicht. Liegt auch noch nicht auf meinem Stapel von den ungelesenen Büchern.
Spitze.
Also, ja, super.
Könnte was werden.
Das könnte was werden, ja. Vor allem, mich erreicht jetzt auch so der Gedanke, dass es eine andere Perspektive ist und halt nicht so beschönigt und so dargestellt wird. Das finde ich super.
Ja, dem stimme ich gerne zu. Ich rate dazu.
Steffi, wissen Sie was? Weil wir uns jetzt gerade so sympathisch sind und Sie Urlaub machen wollen. Haben Sie nächsten Sonntag 18 Uhr Zeit? Da eröffnen wir nämlich die Aktion. Wenn Sie jetzt Ja sagen, setze ich Sie mit beliebigen Freundinnen und Freunden auf die Gästeliste. Da lernen wir uns gleich mal persönlich kennen. Was halten Sie davon?
Sonntag? Ja, klingt gut.
Nächsten Sonntag 18 Uhr.
Läuft.
Nächsten Sonntag 18 Uhr.
Also wir gleich haben wieder ein Date ausgemacht. Gleich wieder check. Wahnsinn. Ja. Tipptopp.
Ja. Dann schreiben wir uns nach der Sendung. Wir empfehlen Ihnen Thorsten Nagelschmidt. Arbeit ist erschienen im S. Fischer Verlag. Das wissen wir nämlich jetzt alles auswendig. Danken dir, Thomas. Wünschen dir guten Appetit. Und
ich
wir sagen bis.
So eine lange Liste.
Ja, aber. Wunderbar. Der erste Tipp sitzt. Wünsche dir einen schönen Abend, schönes Abendessen. Und wir sehen uns nächsten Sonntag, Steffi.
Alles klar.
Bis dahin.
Super, vielen Dank.
Tschüss, tschüss.
Genau, und wenn Sie, werte Hörerinnen und Hörer, Lust haben, sich auch mal behandeln zu lassen, schreiben Sie an literaturagenten@radio1.de oder noch besser, gucken Sie gleich auf der Radio 1 Homepage. Da finden Sie nämlich unseren kleinen Anamnesebogen für die Buchbehandlung. Den füllen Sie aus und schicken uns. Und dann sind Sie möglicherweise bald in Behandlung.
Radio 1, reine Poesie. Der Gedichtband des Monats.
Unser Gedichtband des Monats Mai ist dem King des Rock'n'Roll gewidmet, Elvis. Die Künstlerin und Lyrikerin Doris Vogel vollzieht in 100 Gedichten Elvis Presleys Leben nach. Ihr Buch heißt Dieses Buch gehört dem König 2.0.
Mit Elvis, gerade mit dem Späten, verbinden wir ja so einen etwas fülligen Körper, der so ein bisschen wunderlich aussah, wenn er da so seinen Becken kreisen ließ. Was in dieser gerade letzten Zeit nicht mehr so eine große Rolle spielt, das hat Doris Vogel in ihrem Gedicht beschrieben, was wir jetzt hören. Und sie sagt über Was ich nicht trage Folgendes.
Es gibt von Elvis kaum Fotografien, auf denen man ihn mit Jeans sieht. Und ich meine, dass ich in einem Interview auch gehört habe, dass er nie Jeans getragen hat, weil es für ihn verbunden war mit Arbeiterkleidung, weil er in seiner Kindheit nichts anderes hatte. Und er hat sich ja einfach ganz anders angezogen als viele in der Zeit. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme das mal zum Anlass und schreibe einen Text darüber, warum man keine Jeans tragen sollte.
Sagt Doris Vogel über das Gedicht Was ich nicht trage aus unserem Gedichtband des Monats Mai. Dieses Buch gehört dem König 2.0. Das Buch ist im Alfred Kröner Verlag erschienen. 140 Seiten, kosten 22 Euro. Und jetzt hören wir das Gedicht Was ich nicht trage. Gelesen von der Autorin selbst, von Doris Vogel.
Was ich nicht trage. Hosen, die steif sind, es bleiben, fest genietet, ja glänzend, beim Anziehen beide Beine im Gefängnis. Freiheitsentzug, Textil. Dein Schicksal hinter Knopf und Reißverschluss besiegelt. Freiwillig zeigst du dich in dieser Arbeiterkluft, robust und unempfindlich. Die bittere Wahrheit ist körperbindig, die Kette blau und weiß der Schuss. Hätte nur Sisyphus schon von diesem Beinkleid gewusst. In dieser Uniform sehen sich alle ähnlich, jeder ohne Geheimnis, genormt innen und außen gewöhnlich. Die Stimmung dunkel, wie die eine Seite ihrer Hosen. Die blaue Stunde kommt und lässt sie nicht mehr los. Die helle Innenseite lügt. Es gibt keine Hoffnung, die aufschimmert, plötzlich auftaucht in einem Meer aus Indigo. Trage dieses Allerweltsgewebe nie, nur im Film. Meide diesen einen Stoff, den Serge Denim.
Radio 1, die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Gisa, sag mal, bingst du eigentlich regelmäßig?
Ich würde mal sagen, wenn ich könnte, dann würde ich bestimmt, aber ich muss ja die ganze Zeit lesen für diese Show. Ja.
Das ist bei mir ist es ganz genauso. Ich komme nicht dazu, en bloc Fernsehserien anzugucken, weil das nimmt mir einfach zu viel Zeit zu lesen. Dann wollen wir doch mal hören, wie unser lesender Autor David Wagner es damit hält. Der hat nämlich vorgeschlagen, uns den Band Binge-Watching von Maren Lickert vorzustellen. Hallo David.
Hallo
Schön,
Thomas, hallo Gesa.
Hallo, sag mal, und was ist mit dir? Bingst du regelmäßig und was hat dir eigentlich dieses Buch über dein, sagen wir, Serienanschauungsverhalten erklärt, was du vielleicht vorher so noch nicht wusstest?
Ja, also ich muss sagen, auch ich bin ein Betroffener. Also es kommt wirklich vor, dass ich Serien wegbinge.
Ach.
Das ist oft so, ich fange abends gegen 11 ganz unschuldig an, irgendwas zu schauen. Das iPad steht in der Küche und dann... ohne es zu merken, habe ich dann plötzlich ein, zwei Staffeln geschaut und schwupps, ist es schon wieder morgen. Und danach bin ich dann den ganzen Tag müde und habe vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen und erinnere mich dabei dann aber komischerweise oft daran, dass meine Mutter früher zu mir immer gesagt hat, lies nicht so viel, geh mal raus spielen, geh mal raus in den Garten oder abends hat sie gesagt, so Licht aus, hör auf zu lesen, nicht immer diesen Schund. Ja.
Als eine, die das so wenig kennt, würdest du denn sagen, man ist nach dem Binge-Watching nicht irgendwie doch auch so ein bisschen leer und ausgebrannt? Also nach dem Binge-Reading ist ja meine Erfahrung, dass man eigentlich sehr erfüllt und glücklich und irgendwie dann doch nicht den Eindruck hat, man hat Zeit verloren. Aber so nach so einem Dauerglotzen ist man noch so ein bisschen leer, oder nicht?
Naja, oder ganz voll, ganz angefüllt von wirklich vielen Bildern. Also ich würde sagen, Binge-Reading und Binge-Watching haben eigentlich sehr viel gemeinsam. Ja. Also die Sache ist, es ist eigentlich nicht so, dass Binge-Watching jetzt der totale Kontrollverlust eigentlich ist. Ja. Also ich, das Gute ist ja, dass ich da eigentlich dem Diktat des linearen Fernsehens entkommen bin. Ja. Ich kann mir selber mein Programm zusammenstellen. Und Maren Lickert nennt das den emanzipatorischen Effekt, ja, des Binge-Watchings. Ich kann selber bestimmen, wann und wie viel und wie lange ich schaue. Und ich höre erst wirklich auf, wenn ich keine Lust mehr habe oder nicht mehr kann oder wenn ich tatsächlich einschlafe, weil ich so erschöpft bin. Ja. Aber der Vorteil ist, ich muss nicht wie früher, wenn es spannende Serien gab, ich muss nicht eine Woche warten, bis es weitergeht. Ja.
Maren Lickert stellt, du sagst das ja selber, das Binge also als Übernahme von Kontrolle dar. Jemand hat mal gesagt, jedes gute Sachbuch müsste ein paar interessante Fremdwörter enthalten. Hier bei Maren Lickert wären es zum Beispiel Bingeability und Binge-Worthiness. Was ist bitteschön Bingeability?
Ja, also das ist interessant, das habe ich auch aus dem Buch gelernt. Das englische Verb to binge, das stammt eigentlich aus dem Bootsbau. Und die Planken eines Schiffes, die müssen sich nach dem Bauen vollsaugen, erstmal um dicht zu quälen. Und so schließen sich dann die Fugen, die es gibt immer zwischen den Planken. Und dieser Vorgang wird eben Bingen genannt. Und ein bisschen ist es dann eben so, eine Serie oder auch ein Buch oder ein Roman, die quälen bei der Lektüre oder beim Anschauen in mich, den Konsumenten hinein. Und ich nehme den Inhalt auf. Und das finde ich eigentlich ein ziemlich schönes Bild, also weil nach den Dichtquellen kann das Schiff aus Holz, also ich, sicher übers Wasser fahren, ja, und durch alle Geschichten hindurchkommen. Ja.
Und was ist Binge-Worthiness?
Binge-Worthiness ist, wenn eine Serie, ein Serienformat eben zum Bingen, zum Durchschauen, zum Nonstop-Glotzen verführt. Ja? Und das ist ja auch was Interessantes. Also die neuen Formate, seit es technisch möglich ist, zu bingen überhaupt. Also das ist ja eigentlich nur durch Streaming möglich. Also als wir noch DVDs wechseln mussten, da habe ich öfter früher aufgehört. Ja. Aber durch diese Möglichkeiten ist das ja auch, das heißt ja dann Autoplay, dass es dann immer weitergeht, die nächste Folge dann gleich anfängt und du auch gar keinen langen Abspann mehr angucken musst, geht's gleich weiter. Das hat natürlich die Serien selber auch verändert. Das sind ja ganz andere Handlungsbögen mittlerweile möglich, ja, die dich eigentlich da durchtragen und dadurch auch romanhafter werden, ja.
Also ich bin schon mal völlig hingerissen über diese Etymologie des Bingens, aber ja. Gibt es sonst noch ja auch wirklich neue Erkenntnisse, die dir wappen geblieben sind nach der Lektüre?
Das Buch ist jetzt nicht nur was für, es ist jetzt nicht nur für Leute, die regelmäßig Serien schauen, oder es ist, es wird auch kein Serienwissen vorausgesetzt eigentlich. Also viele Serien, die jetzt Maren Lickert, die wirklich eine sehr extensive Guckerin ist, ich weiß zufällig, also ich bin mit der Autorin bekannt, ohne da jetzt befangen sein zu wollen, ich weiß sogar, dass sie sogar Serien schaut, während sie schreibt. Ja? Also das ist was ganz Tolles, glaube ich. Also das kann ich nicht, ja.
Aber, das erinnert mich so ein bisschen wie an diese Autofahrer, diese Busfahrer in Thailand, die beim Autofahren schauen. Aber so müssen wir es uns nicht vorstellen. Ne?
Nein, also das Buch ist keine Anleitung zum Binge-Watching, ist aber auch keine Kur dagegen. Ja. Das Interessante aber, was ich gelernt habe daraus, ist natürlich, oder Binge-Watching hat natürlich große Ähnlichkeiten wirklich mit dem Binge-Reading, ja, mit der Lesesucht, mit dem Romanfieber, das es schon im 18. Jahrhundert gab. Ja. Und man darf nicht vergessen, dass jetzt eigentlich, also was wir heute Serien nennen, also unsere Romane, die waren ja große Romane des 19. Jahrhunderts von Balzac, Maupassant oder auch Charles Dickens, das waren ja auch alles mal Serien, ja, die in wöchentlichen Abständen in Zeitungen erschienen sind, als Feuilletons, als Fortsetzungen. Und dass wir die in einem Buch lesen können, das ist eigentlich auch, das ist dann unser Bingen, ja, also unser Binge-Reading.
Maren Lickert, Binge-Watching ist in der Reihe Digitale Bildkulturen im Wagenbach Verlag erschienen. 80 Seiten kosten 12 Euro. Und tritt mal wieder den Beweis an, dass es nichts auf der Welt gibt, über das man nicht ein Buch schreiben könnte. Vielen Dank, David Wagner.
Dankeschön, mach's gut, tschüss.
Ciao.
Miriam Mahn wurde 1989 in Kamerun geboren. Sie ist politische Aktivistin, war Mitglied der Grünen, um sich auch auf politischer Ebene gegen Rassismus zu engagieren, ist aber im März diesen Jahres ausgetreten. Als Autorin ist sie bisher hervorgetreten mit einer, zum Beispiel mit Theatertexten, unter anderem einer Adaption von Max Annas Roman Illegal. Vor einigen Wochen erschien jetzt Miriam Mahns Debütroman, der heißt Issa. Und Thomas, du hast ihn gelesen. Mhm. Ist der auch so politisch, so aktivistisch, wie es die Biografie von Miriam Mahn vermuten lässt?
Nein, dann müssten wir den hier nicht vorstellen. Das wäre dann ja mehr ein Pamphlet als Literatur. Das Buch beschäftigt sich durchaus mit Themen, die seit einigen Jahren sehr präsent sind, mit Feminismus, mit Postkolonialismus, aber bindet das eben in eine sehr eingehende Geschichte ein und schlägt dabei ein paar sehr interessante Wolten. Die Geschichte selbst besteht aus zwei Strängen. Da ist erstmal die Hauptfigur, Issa, deren Vorfahren stammen aus Kamerun. Sie ist aber im Hunsrück aufgewachsen. In der ersten Szene sitzt sie im Flugzeug, schwanger, von Übelkeit geplagt und fliegt nach Kamerun, um sich da Ritualen zu unterziehen. Ihre Mutter hat sie dazu gedrängt. Was Issa dann in Kamerun erlebt, ist der eine Teil des Buches. Der andere sind die Geschichten ihrer weiblichen Vorfahren über vier Generationen ausgreifend, beginnen mit Issas Ur-Urgroßmutter in Nanga im Jahr 1903.
Und was passiert da auf dieser Ebene?
Da wird im Grunde genommen die Geschichte der deutschen Kolonialisierung Kameruns beschrieben und das auf sehr eindringliche Weise. Inanga ist 11 Jahre alt und sie wird von einem deutschen Kolonialisten sexuell missbraucht, wird schwanger, wobei das Eindringliche nicht darin besteht, wie Miriam Mahn diesen Missbrauch detailliert beschreibt, sondern dass sie ihn nur andeuten muss, nur darauf hinweisen, hinweisen muss, dass da etwas geschieht, was Enanga mit Scham erfüllt. Etwas, über das sie nicht sprechen kann. Dass wir das in diesen wenigen Andeutungen verstehen, zeigt ja, wie vertraut, wie gewohnt uns diese Struktur ist, dieser Ausdruck von männlicher Gewalt. Eine Gewalt, die dann von Generation zu Generation weitergeht. Das ist aufwühlend zu lesen, wie die weiblichen Figuren manchmal zu Opfern dieser Gewalt werden, sie aber auch manchmal mittragen, wie die Frauen dann aber auch eine Kultur der weiblichen Solidarität entwickeln, um sich dieser Gewalt zu entziehen.
Du hast gesagt, diese Eingangsszene, die spielt, ich glaube, im Jahr 2006. Ja. Warum denn nicht heute?
Habe ich vergessen zu sagen, die Eingangsszene spielt im Jahr 2006. Ich hatte neulich eine Lesung mit Miriam Mahn, da hat ich sie das auch gefragt und sie sagte, sie wollte über eine Zeit schreiben, in der die Menschen noch nicht ständig erreichbar waren, sich ständig gegenseitig kontaktiert haben, sich ausgestellt haben in den sozialen Medien. Das ist für die Geschichte insofern wichtig, als dass Issa da in Kamerun ein bisschen lost ist. Ihr Freund, von dem sie schwanger ist, versucht sie zu erreichen während der Schwangerschaft. Ihre Mutter will sie erreichen, ihr Vater will sie erreichen. Die wollen ihr eigentlich alle vorschreiben, wie sie sich zu verhalten hat, ob sie das Kind bekommen soll oder nicht. Und das Lost bezieht sich auch darauf, dass Issa diese Rituale, denen sie sich unterziehen soll, eigentlich albern findet, dass sie auch mit den Alltagsgebräuchen da in Kamerun nicht zurechtkommt. Um da mal einen zu beschreiben. Man muss in Kamerun immer ablehnen, wenn einem was zu essen angeboten wird. Damit es einfach nicht wirkt, als hätte man zu Hause nichts zu essen bekommen, als sei man zu Besuch quasi hungrig gekommen. Wenn man dann aber endlich was zu essen bekommen hat, darf man auf keinen Fall den Teller leer essen, weil dann die Gastgeber denken, der Gast hätte noch nicht genug und der Teller wird sofort wieder gefüllt. Wohingegen ja in Deutschland die Idee ist, Teller leer essen, dann ist auch wirklich genug. Und Issa ist eben durch und durch deutsch sozialisiert. Und das ist eine der Wolken, die dieses Buch schlägt. Die ist sehr vergnüglich, mit sehr hintergründigem Witz, wie gezeigt wird, dass Deutschsein keine Frage der Hautfarbe ist.
Jetzt hast du doch von diesen Ritualen gesprochen, die wahrscheinlich eben damit zu tun haben, dass sie da ja schwanger hinfährt.
Genau.
Also das sind dann irgendwie so Schutzzauber oder was ist das?
Ja, das sind Rituale, die eine Frau vor der Geburt ihres ersten Kindes abschließen muss. Rituale, die sie in die Gemeinschaft der Frauen einführen. Okay. Ich möchte das hier nicht ausführlich beschreiben. Die nehmen nämlich einen großen Raum im Buch ein. Und mir ging es beim Lesen eigentlich so wie Issa. Zuerst habe ich diese Rituale als spirituellen Schwachsinn abgetan und dann nach und nach erkannt, welche Funktionen die haben. Und so ist es auch, so welche Funktionen die haben, dass die auch sinnvoll sind. Und so ist das Buch auf dieser Ebene, die für mich die spannendste war, eine Erkundung darüber, wie sich eine uns unvertraute Kultur mit den Fragen der Frauwerdung, der Menschwerdung schlechthin befasst und wie wir eben von anderen Kulturen lernen können.
Das ist nachzulesen in Miriam Mahn Issa. Der Roman ist im Rowohlt Verlag erschienen, 304 Seiten dick und kostet 24 Euro.
Du sagst es gut.
Gut, das, ja.
Das war's für heute den Literaturagenten, nachdem wir gerade nochmal Cat Power zusammen mit Angel Hayes gehört haben, ihrem Song Manhattan, bleibt uns jetzt nur noch einen schönen Abend zu wünschen.
Ja, und wir sind total gespannt, weil jetzt gleich nach 8 Uhr gibt's so eine Art Premiere. Mhm. Unsere Kollegin Marion Brasch hat nämlich eine Art neues Format. Es nennt sich Songbook, Godots Songbook. Und klar, Sie kennen Godot aus den Stücken von Samuel Beckett. Und hier, da tritt der Godot auch auf. Und zwar wandert der sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, in Marions Songbook umher. Und es ist so eine Art musikalischer Roadtrip. Und wir sind mindestens so gespannt wie Sie.
Viel Vergnügen dabei. Und wir hören uns in der nächsten Woche dann wieder hier bei der Eröffnung von Berlin. Liest ein Buch Thorsten Hagelschmidt. Bis dahin. Tschüss.
Machen Sie es gut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.